Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Thorsten Jantschek.
Wir vom Deutschlandfunk Kultur nennen uns ja gerne das Feuilleton im Radio. Andere hingegen attestieren uns oder zumindest unseren Recherchen zu dem größten deutschen Kulturförderungsprogramm Neustart Kultur neuerdings gerne Berichterstattung im Stil der Bild-Zeitung. So zumindest der Kommentar von Olaf Zimmermann, dem Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, dem Spitzenverband der Deutschen Kulturverbände. Und den begrüße ich heute im Studio. Herzlich willkommen in der Bild-Zeitung im Radio, Olaf Zimmermann.
Ich freue mich, ja.
Sie schreiben in Ihrem jüngsten Buch mit dem Titel Mein kulturpolitisches Pflichtenheft: Für die Kulturpolitik ist das Radio von unschätzbarem Wert. Erlahmt eigentlich dieser unschätzbare Wert, wenn man, wie in unserer Recherche zu Neustart Kultur, die Vergabepraxis und die konkreten Förderprogramme von Neustart Kultur kritisiert?
Nein, natürlich nicht. Also erstmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ganz besonders das Radio. Das hat für uns eine ganz besondere Bedeutung und das ist gar nicht pathetisch, wenn ich sage, das lieben wir. Also das ist was ganz Besonderes, weil es der Kultur eine Stimme letztendlich gibt. Aber weil das so ist, merken wir natürlich auch ganz besonders, wenn gerade dieses Feuilleton uns so deutlich kritisiert, wie Sie es ja auch getan haben. Da fühlen wir uns ungerecht behandelt, da reden wir vielleicht auch noch drüber, aber das ändert nichts an den besonderen Beziehungen, die wir zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und ganz besonders zum Radio haben. Also das ist vielleicht der ein oder andere Beziehungskrise, die wir im Moment haben, aber ich glaube, dass die Ehe erhalten bleibt.
Ich weiß nicht, ob man von der Ehe sprechen kann. Das gehört vielleicht auch zu diesem Gespräch mit dazu, weil eigentlich sind wir ja sozusagen das Gegenüber von allen anderen, der Wirtschaft, der Kultur, der Politik. Und auch wenn wir Kultur im Namen haben, sind wir immer noch eine unabhängige journalistische Instanz.
Und gerade in der Ehe ist es besonders wichtig, dass der Ehepartner einen auch mal richtig kritisiert und auch richtig in Frage stellt. Wer könnte das besser als diejenigen oder derjenigen, der einen wirklich innig liebt.
Okay, also wir lieben die Kultur innig. Ob wir den Kulturrat immer innig lieben, das ist
das müssen Sie auch nicht.
Aber erzählen Sie uns doch mal, warum fühlen Sie sich denn ungerecht behandelt?
Naja, man muss da vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen. Es ist jetzt ein bisschen mehr als 3 Jahre her, wie also richtig die Pandemie, also die Corona-Pandemie über uns hergefallen ist. Das war für uns schon ein fundamentaler Schock. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, das war Ende Februar 2020, wie wir quasi vorgeladen wurden ins Arbeitsministerium, weil wir dort erfahren sollten, wie denn jetzt letztendlich die sozialen Sicherungssysteme geändert werden sollten, damit sie auch Corona-fest sind. Und auf einmal kam nicht nur der Arbeitsminister, es kam der Wirtschaftsminister, es kam die Kulturstaatsministerin, es kam damals auch der Staatssekretär des Finanzministeriums und da wussten wir, es wird wirklich hart, weil normalerweise kommen nicht so viele Minister zu einem Treffen mit Kulturverbänden. Das ist also was ganz Ungewöhnliches gewesen. Und da wussten wir, es wird für uns alle ganz, ganz schwierig. Und wir haben dann aber in einer, finde ich, doch sehr intensiven Art und Weise auch mit den staatlichen Stellen Wege gefunden, wie dem Kulturbereich geholfen werden kann. Und das vielleicht wichtigste Instrumentarium innerhalb dieser ganzen verschiedenen Hilfsmaßnahmen, die dort letztendlich entwickelt wurde, das ist Neustart Kultur, das ist unsere Idee gewesen. Wir haben gesagt, wir brauchen ein spezifisches Förderprogramm für den Kulturbereich, weil die anderen Programme, die das Wirtschaftsministerium gemacht hat und andere, nicht so zielgenau waren. Da sind ganz viele durchs Rost gefallen und wir haben gesagt, wir brauchen etwas, was wirklich nur für den Kulturbereich ist. Und das haben wir dann auch dem Deutschen Bundestag vorgeschlagen. Der Bundestag hat uns massiv unterstützt und hat es dann auch erreicht, dass die Regierung quasi diesem Vorschlag gefolgt ist. Dann ist erst 1 Milliarde Euro zur Verfügung gestellt worden und später ist nochmal 1 Milliarde Euro draufgekommen. Wir sagen das heute so mit leichter Zunge, 1 Milliarde und da kommt nochmal 1 Milliarde drauf. Das sind riesige Beträge, die damals zur Verfügung gestellt wurden. Und die Bundesregierung hat uns sehr klar gesagt, wir können das gar nicht administrieren. Wir können das nicht also in der vernünftigen Art so schnell, so unbürokratisch quasi an die Künstlerinnen und Künstler, an die kulturwirtschaftlichen Institutionen und Strukturen geben. Und deswegen haben wir den Vorschlag gemacht, ja, wir helfen euch. Also das heißt, die Kulturverbände, die künstlerischen Fonds, aber auch die Kulturstiftungen, die werden euch helfen, dieses Geld zu verteilen. Und in einer bisher nicht gekannten, ich sag mal, Solidaritätsübung, ja, ist es dann gelungen, dass also diese ganzen Strukturen gemeinsam gearbeitet haben und haben versucht, diese Mittel so schnell wie möglich in einer Pandemie, in einer Katastrophe, ja, an die Leute zu bringen. So, und da können wir gerne drüber sprechen, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert, was mich einfach so ein bisschen immer bei ihrer Berichterstattung nahezu mindestens erregt hat leicht, ist, man kann ja die grundsätzliche Frage stellen, also ist die Art und Weise, wie Kulturförderung, Künstlerförderung betrieben wird, ist sie die richtige? Aber letztendlich bei einer solchen Förderung in einer Notsituation dann eben zu sagen, aber wir haben dann noch die ein oder andere Sache gefunden, wo es möglicherweise eine andere Form von Förderung besser gewesen wäre, ja, das finde ich nicht gerecht, also wenn man sich diese Mühen sieht. Und das hat mich wirklich ein bisschen geärgert, weil sie haben lange recherchiert, um das mal klar zu sagen, damit es gar kein Missverständnis gibt. Das ist ihre Aufgabe und selbstverständlich dürfen sie und müssen sie auch im Kulturbereich recherchieren, weil das gehört eben zu unserer Freiheit auch dazu. Aber ich finde, sie müssen sich auch gefallen lassen, dass wir dann sagen, wenn ihr denn schon recherchiert und eigentlich findet ihr gar nichts, ja, also nichts, was nach unserer Ansicht wirklich so skandalös wäre, dass wir dann auch sagen, da habt ihr vielleicht ein bisschen übertrieben bei der Berichterstattung, weil die großen Skandale habt ihr nicht aufgedeckt, weil es sie in diesem Programm nicht gibt.
Wir waren auch gar nicht auf der Suche nach Skandalen, sondern wir wollten nachvollziehen, wie denn die größte Fördersumme für Kultur in diesem Land verteilt worden ist. Und da sind wir auf Förderprogramme gestoßen, wo wir gedacht haben, naja, das ist ja vielleicht der Schnelligkeit geboren, nur wurden die nach einem Jahr genau so wieder aufgelegt, in einer Zeit, in der sich auch das Marktgeschehen zum Beispiel in der Galerienszene verändert hat. Wir haben festgestellt, dass eigentlich nicht unterschieden wurde zwischen einer Exzellenzförderung, also einer klassischen Kulturförderung und einer Notförderung, also einer Existenzförderung in Zeiten der Pandemie. Und ich finde, das kann man schon kritisieren. Also wir waren gar nicht auf der Suche nach Skandalen, dass wir dann immer was gefunden. Ja, Sie haben uns vorgeworfen, Sie schütteln so ein bisschen den Kopf und haben uns vorgeworfen, dass wir skandalisieren.
Naja, Sie haben natürlich schon Überschriften benutzt, die ja sehr klar waren. Also jetzt gerade, es ist ja jetzt erst wenige Wochen her, kurz vor der Buchmesse in Leipzig, haben Sie ja Ihre Rechercheergebnisse für den Literaturbereich bekannt gegeben. Und da haben Sie dann schon geschrieben, rechtsextreme Literatur wurde gefördert. So. Da haben Sie im Grundsinne ja gar nicht Unrecht, weil offensichtlich ist bei den fast 1000 Fällen, die in diesem einen Programm drin waren, also 1000 Verlage, die unterstützt worden sind, sind offensichtlich 2 Verlage unterstützt worden, die Bücher produzieren, die wir alle nicht wollen und auch wir also eindeutig ablehnen. So. Aber wissen Sie, 2 von 1000, ja, das sind 0,2%. Ja, also das ist in einem Notfallprogramm, was man macht. Vielleicht eben letztendlich etwas, was nicht gut ist, aber was auch jetzt keine Katastrophe ist. Aber Sie haben letztendlich, und das meine ich mit Skandalisierung, Sie haben geschrieben, nicht wahr, rechtsextreme Verlage sind unterstützt worden. Und damit wird ein gesamtes Programm letztendlich in Misskredit gebracht. Und das haben wir kritisiert. Und ich glaube auch, dass das richtig ist, dass wir das kritisiert haben.
Also der Skandalisierungsvorwurf, den muss ich jetzt zurückweisen, weil tatsächlich haben wir uns auf Strukturen bezogen und wollten Förderprogramme kritisieren. Also der Pressekodex kennt keine Skandalisierung im klassischen Sinne, sondern er beschreibt halt, wie man damit umgeht. Also Sensationsberichterstattung wäre das ja. Ne? Im Pressekodex heißt es 11.1, unangemessen sensationell ist eine Darstellung, wenn in der Berichterstattung der Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel herabgewürdigt wird. Und wir sind extra nicht auf Personen gegangen, sondern haben uns Strukturen angeguckt. Und gerade in dem Fall, den Sie jetzt beschreiben, ging es uns darum zu erzählen, dass innerhalb dieser Förderung von 955 Buchprojekten von Verlagen nicht nur Rechtsextreme dabei waren, sondern überhaupt nicht der Inhalt angeschaut wurde. Ne?
Genau. Und das ist, und zwar richtigerweise nicht angeschaut wurde. Also wissen Sie, nochmal, das ist ja genau der Punkt. Also wir sind in einer Notsituation, Corona. Unsere Strukturen brechen massenhaft zusammen. Wir versuchen mit Nothilfe dieses Zusammenbrechen aufzuhalten. Und deswegen gibt es Programme, bei denen man sich den Inhalt explizit nicht angeguckt hat. Und das gehört dazu, das hat man gesagt, wenn ihr bestimmte formale Bedingungen erfüllt und wenn ihr natürlich, das mussten alle auch, diese Verlage mussten unterschreiben, dass sie natürlich keine rechtsextremen Publikationen machen, nicht wahr? Dass sie nichts Rassistisches machen, nichts Antisemitisches machen. Das haben die auch alle gemacht, sonst hätten sie nämlich gar nichts bekommen. Und offensichtlich sind zwei eben nicht ehrlich gewesen in dieser Struktur und haben dann Gelder bekommen. Wenn dieses Geld falsch zugewiesen worden ist, dann muss das jetzt zurückgefordert werden. Da bin ich auch absolut dafür, dass das passiert. Aber es wäre einfach unmöglich gewesen, alles inhaltlich zu prüfen, weil es ging um Geschwindigkeit. Es musste so schnell wie möglich geholfen werden, damit die Strukturen nicht zusammenbrechen. Das hat man gemacht. Jetzt, wo wir langsam uns daran gewöhnen, dass die Pandemie so weit weg ist, dass wir uns gar nicht mehr richtig daran erinnern können, dass es noch gar nicht so lange her ist, bis sie zu Ende gegangen ist und hoffentlich auch wirklich zu Ende bleibt. So, jetzt sagen wir ja, aber man hätte doch alles. Ja, wenn es eine normale Kulturförderung gewesen wäre. Da hätten Sie vollkommen recht gehabt. Aber es ist keine normale Förderung gewesen.
Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass es eine normale Kulturförderung eigentlich ist. Also im Falle der Galerien haben Sie gesagt, es gibt keine soziale Förderung, sondern es gibt nur Qualitätsförderung. Und deswegen sind die Programme dort ausgewählt worden. Und jetzt sagen Sie mir, nee, es war keine normale Kulturförderung. Also was ist jetzt richtig?
Die ganzen Programme, die in dieser Zeit gelaufen sind, waren nicht normal, weil wir in einer nicht normalen Zeit gewesen sind. Wir sind in einer Krise gewesen und wir haben versucht, nicht wahr, diese Krise in irgendeiner Form zu bewältigen. Das ist so in der Sozialförderung gewesen. Sie wissen, dass die Grundsicherung, damals hieß es noch Hartz IV, deutlich ausgeweitet wurde, fanden wir sehr, sehr, sehr positiv, hat sehr vielen Künstlerinnen und Künstlern genutzt, weil sie also wirklich ein großes Entgegenkommen gehabt haben. Es ist in der Wirtschaftsförderung so gewesen, die das Wirtschaftsministerium gemacht hat. Das hat auch vielen kulturwirtschaftlichen Unternehmen wirklich geholfen. Leider den Künstlerinnen und Künstlern eher weniger, weil man nämlich Betriebsausgaben brauchte, um diese Mittel zu bekommen. Und es ist in der Künstlerförderung gewesen, die eben besonders jetzt von der Kulturstaatsministerin ausgelobt worden sind. Das ist alles mit unterschiedlichen Kriterien gelaufen. Eine Sozialförderung, eine Wirtschaftsförderung, das andere Kulturförderung. Aber es ist alles in einer Notsituation gelaufen. Das heißt, es ist, wenn Sie so wollen, alles nicht normal gewesen. Und deswegen wird es ja auch nicht weitergeführt. Also das heißt, jetzt, wo die Pandemie zu Ende ist, laufen auch alle diese Programme aus oder sind schon längst ausgelaufen, weil jetzt wieder hoffentlich die Normalität jetzt starten wird. Und deswegen, glaube ich, ist es einfach wichtig, bei aller berechtigter Kritik, und ich finde es sehr spannend, weil Sie haben ja auch spannende Ansätze in dem, was Sie geschrieben haben oder in dem, was Sie auch gesendet haben, dass Sie nämlich sagen, lasst uns mal über die zukünftige Kulturförderung nachdenken. Was lernen wir eigentlich aus der Pandemie? Wie können wir bestimmte Strukturen erreichen? Bin ich sofort bei Ihnen. Nur wenn es um die Bewertung dieser Situation in der Krise geht, ja, da finde ich, muss man mit anderen Maßstäben arbeiten, weil es in einer Notsituation passiert ist und deswegen alle versucht haben, letztendlich das Unmögliche möglich zu machen. Und ich bestreite gar nicht, dabei kann es den einen oder anderen Fehler gegeben haben.
Ja, ja, also das haben wir auch festgestellt, dass es da den einen oder anderen Fehler gegeben hat. Ihre Rede von dem absoluten Notzustand, also das Förderprogramm erstreckt sich über 3 Jahre. Ne? Und wir haben Wirtschaftsdaten dann sofort gehabt, dass es dem Buchmarkt eigentlich jetzt schlechter geht als in der Pandemie, weil relativ viel gekauft worden ist und jetzt steigen die Papierpreise und diese Folgen sind viel dramatischer für den Buchmarkt als sozusagen das pandemische Geschehen, weil die Buchhandlungen konnten oft umstellen auf Lieferbetrieb und so weiter und so weiter. Das heißt, also der Buchbranche ging es gar nicht so schlecht. Das heißt, die Not war an der Stelle nicht unmittelbar so groß, dass man hätte das schnell durchpeitschen müssen. Und ich frage mich schon, ob denn nicht der Gedanke mal aufgetaucht ist in diesem Programm, was fördern wir da eigentlich? Was wird eigentlich mit Steuergeld gefördert? Der Weg des Erzdruiden, Eheverträge in der Landwirtschaft, vom Abfall zum Gartengold, Klärschampfveredelung mit Pyrolyse.
Also zwei Sachen, wenn Sie mir erlauben. Also einmal, es sind gerade auch die Medien gewesen und gerade der von mir so geschätzte öffentlich-rechtliche Rundfunk, der uns am Anfang in der Pandemie immer gesagt hat, ihr müsst schneller werden, die Hilfe muss endlich fließen, hört mit diesem ganzen bürokratischen Mist endlich auf, die Leute stürzen ab. Ja, wirklich, ich kann mich gut dran erinnern, in den ersten Monaten der Pandemie haben wir also massiven Druck gerade von den Medien bekommen, zu sagen, ihr müsst schneller werden. So, wir haben versucht, schnell Hilfsprogramme aufzubauen. Und noch einmal, ich glaube, wenn Sie sich noch einmal anschauen, wie viel Geld innerhalb kürzester Zeit an die verschiedenen Strukturen geflossen ist, ist das auch ganz gut gelungen. Das, was Sie jetzt gerade eben als zweiten Punkt gesagt haben, da muss ich ganz offen sagen, bin ich ganz anderer Meinung. Diese Bücher, die Sie gerade eben genannt haben, wären jetzt keine Bücher, die ich unbedingt lesen möchte. Aber es ging um eine Unterstützung der Verlage, kleinere Verlage, die diese Bücher produzieren. Und wissen Sie, das gehört zur Freiheit unserer Gesellschaft dazu. Das wäre ja, stellen Sie sich mal umgedreht vor, ich würde sagen, ich bezahle in der Zukunft meinen Rundfunkbeitrag nur noch dann, wenn jede einzelne Sendung, die im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gebracht wird, auch meinen Vorstellungen entspricht und ich sie für so qualitativ halte, dass ich dafür bereit bin, was zu bezahlen. Nein, wir müssen alle mit dem Guten und dem Schlechten leben. Ja? Und wir müssen letztendlich das mit hineinnehmen. Und wenn jemand ein Buch über Druiden gerne lesen möchte, dann muss ich das ja nicht lesen. Aber wenn das irgendjemand lesen möchte, gehört das zur Freiheit unserer Gesellschaft, dass man auch ein Buch über Druiden lesen kann. Und wenn der Verlag in der Pandemie unterstützt wird, damit er eben nicht pleite geht, ist das eine richtige Form von Kulturförderung, finde ich.
Das Gleiche hätte man auch bei Künstlern erwarten können und Künstlerinnen. Da sind dann sehr viele Anträge mit dem Argument der Elitenförderung, also der elitären Förderung, also nur das Beste kommt in die Förderung, ausgewählt worden. Während bei den Galerien relativ viele den Stempel bekommen haben, qualitativ wertvolle Projekte zu verfolgen. Wohingegen ich sagen würde, wenn ich mir die angucke, komme ich manchmal, nicht immer, zu anderen Schlüssen.
Also das Thema Künstlerinnen und Künstlerförderung ist eigentlich das, finde ich, wirklich total Spannende, weil das war ja auch das gewesen, wo wir am Anfang der Pandemie gesehen haben, die Künstler und Künstler sind ganz schnell in Not gefallen, also innerhalb kürzester Zeit. Und die am Anfang aufgesetzten Förderungsprogramme haben gar nicht geholfen. Also das heißt, das Wirtschaftsministerium hat viel gemacht, positive Programme aufgelegt, aber sie verlangten immer Betriebsausgaben. Die Künstlerinnen und Künstler haben viel zu wenig Betriebsausgaben und dann haben sie keine vernünftige Förderung aus diesem Punkt erhalten. Deswegen ist das Thema Künstlerinnen und Künstlerförderung eines der zentralen. Und Neustadt Kultur ist auch deshalb entwickelt worden, um Künstlerförderung letztendlich damit zu machen. Und ich kann Ihnen nur sagen, ja, nicht alle haben was bekommen, aber es haben so viele Künstlerinnen und Künstler eine Unterstützung bekommen, wie noch nie in dieser Republik, wie noch nie. Und im Moment haben wir ja gerade das große Problem, weil viele eine Unterstützung bekommen haben, die bisher noch nie eine Unterstützung bekommen haben. Die sagen natürlich, das war doch gar nicht so blöd, dass es diese Unterstützung gegeben hat. Warum stellt ihr die denn jetzt ein? Und wir sagen, das Problem liegt einfach, Corona ist zu Ende und deswegen gehen auch die Hilfsprogramme zu Ende. Und wir müssen uns eher darüber Gedanken machen, was lernen wir aus dieser Pandemie, sodass wir zum Beispiel jetzt in der Politik eine Bereitschaft haben, endlich über Basishonorierungen oder Mindesthonorierungen von selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern nachzudenken. Ein ganz großes Bundesland, Nordrhein-Westfalen, wird bis Ende des Jahres damit beginnen, nicht wahr? Das wird hoffentlich eine ganze Welle auslösen, dass es also auch andere Unterstützungsmaßnahmen in diesem Bereich, also Erhöhung letztendlich der Honorare kommen wird. Und wir reden ganz intensiv mit Hubertus Heil, dem Arbeitsminister, darüber, wie wir zum Beispiel die Soziallage verbessern können, ob es eine Arbeitslosen- oder Auftragslosigkeitsversicherung für selbstständige Künstlerinnen und Künstler geben soll. Das ist alles dadurch möglich geworden, dass man in der Pandemie gesehen hat, wie schlecht es gerade dieser Klientel geht und dass wir da Wege finden müssen.
Lassen Sie uns mal jetzt tatsächlich über diese Zukunftsperspektive der Kulturförderung sprechen. Ich merke an dem, was Sie gesagt haben, immer ein Schwanken zwischen, wir müssen sozusagen Basisförderung betreiben, Existenzförderung, also, und auf der anderen Seite Kulturförderung im klassischen Sinne, nämlich Elitenförderung, so, wo wir dann keine Bedarfsprüfung mehr haben. Also wir haben ja in unserer Recherche gezeigt, dass zum Beispiel manche Galerien sehr viel Geld verdient haben in der Pandemie und auch sehr viel Gewinn gemacht haben, also nicht nur Umsatz, sondern auch Gewinn gemacht haben und trotzdem gefördert worden sind. Das geht dann, wenn man sagt, nur das Beste wird gefördert, dann kann das so sein. Aus meinem Verständnis wäre das keine Notsituationsförderung, die Sie ja jetzt gerade eben beschrieben haben. Aber was lernen wir daraus? Zwischen Basisförderung, Existenzförderung und Exzellenzförderung, wie soll das denn weitergehen, Ihrer Meinung nach, mit der Förderung der Kultur?
Wir sind ja
für die Förderung der Kultur.
Ja, das weiß ich ja auch. Und das stelle ich auch gar nicht in Abrede. Und das ist ja auch Es ist eine schwierige Frage. Im Kulturbereich hängt alles mit allem zusammen. Das ist, glaube ich, schon wichtig zu sehen. Und wir haben ja auch, das haben wir nochmal in der Pandemie gesehen, aber das geht über die Pandemie heraus, dass ich zum Beispiel Kulturinstitutionen fördere, dass ich auch Kulturwirtschaft fördere, ist auch eine Form von indirekter Künstlerinnen- und Künstlerförderung, weil nämlich ohne diese Strukturen sie ja gar nicht letztendlich ihre künstlerische Tätigkeit machen könnten und auch nicht ihre Werke, ihre Produkte letztendlich am Markt verkaufen können. Aber wir brauchen natürlich auch eine Förderung, die ausschließlich auf Künstlerinnen und Künstler den Fokus legt. Und wie gesagt, es ist noch nie so viel Geld in diesen Bereich hineingeflossen. Ich will es nur mal sagen, also die aktuellsten Statistiken ist ja die von 2021. Kommunen, Länder und Bund haben insgesamt 15 Milliarden Euro für Kulturförderung in diesem Jahr ausgegeben. Ich glaube, 22 wird sogar noch ein bisschen mehr gewesen sein. Das heißt, wir haben sehr viel Geld, wenn Sie so wollen, in dieses System hineingegeben. Und wir müssen einfach drüber nachdenken, besonders im Bereich der solo-selbstständigen Künstlerinnen und Künstler, ob es auch immer alle, das heißt, die Richtigen erreicht. Und es gibt ja Kritik, die sagt, es werden immer wieder dieselben gefördert, nicht wahr? Es wird nicht in die Breite gegangen. Und diese Kritik, die müssen wir uns auch ganz genau anschauen und schauen, wo ist diese Kritik berechtigt. Wir haben ja, und darauf bin ich stolz, dass das bei uns so ist in Deutschland, wir haben eine staatsferne Kulturförderung. Das heißt zum Beispiel die künstlerischen Fonds, die also ja einen ganz erheblichen Teil der Förderung, zumindest auf der Bundesebene, organisieren, sind ja Organisationen der Künstler. Das heißt, das sind die Verbände der Künstlerinnen und Künstler, sind diese Fonds. Die haben diese Fonds gegeben. Der Bund gibt das Geld in diese Fonds und wenn man so will, die Selbstorganisation der Künstlerinnen und Künstler vergibt dann die Mittel. Also die Künstler vergeben ihre Mittel selbst an sich. Das ist ja eigentlich was Positives. Und trotzdem muss man auch in diese Strukturen natürlich logischerweise hineinschauen, ob das denn auch wirklich in der notwendigen Breite ist. Aber, das muss ich auch sehr deutlich sagen, wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr viel mehr Künstlerinnen und Künstler bekommen. Und gerade in dem Bereich, in dem ich mich gut auskenne, weil ich ja früher auch mal Galerist war, nämlich im Bereich der bildenden Kunst, kann man das besonders deutlich sehen. Das heißt, es kommen immer mehr Menschen auf den Markt und sagen, ich möchte als bildende Künstlerin, als bildender Künstler arbeiten. Der Markt wird aber nicht größer. Und das heißt, wir müssen entweder die Förderungen massiv erhöhen, das heißt, dass die Leute dauerhaft quasi eine öffentliche Förderung haben, oder wir müssen dem einen oder anderen auch sagen, es kann nicht einfach immer nur mehr in diesem Bereich werden, sondern wir müssen eben auch schauen, dass sich so etwas zum Beispiel auch an einem Markt refinanzieren lässt.
Wie genau sollte dann eine Förderung zum Beispiel in diesem Bereich sein? Also ich komme immer wieder darauf zurück. Also auf der einen Seite kann man sagen, Existenzförderung werden wir nicht hinbekommen, weil es zu viele sind. Eine reine elitäre Förderung können wir auch nicht machen, weil sonst würde Gerhard Richter sich bewerben und dann noch, obwohl er genügend Geld hat, auch noch staatliche Förderung erhalten, was absurd wäre, also genau, aus meiner Perspektive.
Was er nie tun würde, alleine der bürokratische Wust würde ihn mit Sicherheit davon abschrecken.
Aber vielleicht nicht sein Büro. Ne? Nein, aber Scherz beiseite, also diese Pole sind ja sozusagen da. Worauf ich hinaus will, muss es denn nicht eine Bedarfsprüfung in irgendeiner Form geben? Das ist ja das, was wir da kritisiert haben zum Beispiel.
Genau, aber da muss man natürlich genau gucken, wer diese Bedarfsprüfung macht. Wir haben
jetzt
Neustart Kultur und wir haben über den Kunstfonds gesprochen, als einer dieser Fonds, die diese Mittel verteilen. Das sind Bundesstrukturen, das will ich nur noch mal dran erinnern. Das sind keine kommunalen Strukturen, auch keine Landesstrukturen. Und für das, was Sie gerade gesagt haben, wären natürlich, also für eine soziale Künstlerförderung, die ich wichtig finden würde. Dafür sind die Kommunen zuständig. Das heißt, das ist ihre Aufgabe letztendlich als die Hauptverantwortlichen bei der Kulturförderung und damit auch bei der Künstlerinnen- und Künstlerförderung, das zu machen. Das heißt, die soziale Kulturförderung muss wieder stärker eine Rolle bei den Kommunen, möglicherweise auch bei den Ländern spielen. Jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sein, es wird nicht die Aufgabe des Bundes sein, eine soziale Künstlerförderung aufzubauen, weil Aufgabe des Bundes ist es letztendlich, Sachen zu fördern, die entweder einen Modellcharakter haben oder die eben letztendlich eine bundesweite Bedeutung haben. Aber das kann nicht bedeuten, dass wir quasi die Kommunen, die die Hauptverantwortung auch für die soziale Künstlerförderung haben, aus der Verantwortung herausnehmen.
Ja, da müssen die natürlich auch finanziert werden, genau dafür, oder Geld bereitstellen, was den Kommunen ja schwerfällt, wenn man die Kommunen mit Flüchtlingsfragen, Bildung und sonst was überlastet.
Absolut. Da sind wir ganz eng beieinander. Ich finde überhaupt, dass die Fragen der Kommunalfinanzierung nicht nur im Kulturbereich, aber eben auch im Kulturbereich eine der ganz entscheidenden Fragen wird. Die Kommunen haben eindeutig zu wenig Mittel, die Länder geben ihnen zu wenig Mittel und der Bund gibt den Ländern offensichtlich zu wenig Mittel, damit sie das an die Kommunen weitergeben können. Das müssen wir klären, ändert aber nichts an der Zuständigkeit. Also zuständig sind trotzdem die Kommunen bei der sozialen Künstlerförderung.
Trotzdem kann man ja Programme aufsetzen, die genau so funktionieren, dass eben sozusagen die absoluten Leuchttürme in einem Bereich, die es gar nicht nötig haben, gefördert zu werden, weil sich ihre Bücher genügend verkaufen, ihre Bilder oder Installationen sich genügend verkaufen, naja, gar nicht gefördert werden. Also sie haben ja ein Instrument, zum Beispiel die Bundeskunstsammlung kauft nicht nur noch, sondern nur im mittleren Segment an. Es gibt bestimmte Höchstpreise, dadurch fallen die Gerhard Richters und Georg Baselitze fallen da raus und werden eben nicht so gefördert. Isa Genskin zum Beispiel.
Ja, also erstmal muss man nochmal sagen, der Bund fördert ja leider im Kulturbereich verhältnismäßig wenig in Nicht-Krisenzeiten. Also wir haben ja eben über die Krisenzeit gesprochen und da sind die Milliarden dazugekommen, die es ja normalerweise in dieser Form nicht gibt. Der Bund hat eine Reihe von großen Kultureinrichtungen, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Humboldt-Forum, die Deutsche Welle und so weiter, die er finanziert. Das ist die Hauptausgabenquelle. Das, was Sie angesprochen haben, sind keine Bundesmittel, sondern das sind Bundestagsmittel, ja, bei der Sammlung. Das heißt, das ist eine Entscheidung, die die Abgeordneten des Deutschen Bundestages treffen, wie ihre Kunstsammlung aussehen soll. Darüber können wir gerne über all diese Fragen natürlich reden. Ich glaube aber schon, dass es richtig ist, dass wir auch Exzellenzförderung in Deutschland haben und dass wir auch sagen, wir wollen das Beste der Besten fördern. So, und das müssen wir machen. Das wird zu einem nicht unerheblichen Teil gerade Aufgabe des Bundes sein, also diese Bestenförderung zu machen. Und deswegen noch einmal, ich glaube, dass wenn ich das in eine große Breite hineinbringen will und wenn ich sagen will, ich will breit die Künstlerinnen und Künstler fördern, dann glaube ich, ist die Aufgabe, also wenn es unmittelbare Geldzuflüsse gibt, ist es die Aufgabe der Länder und der Kommunen. Und dann gibt es aber eine ganz zentrale Aufgabe des Bundes. Der Bund hat nämlich die Aufgaben, die Rahmenbedingungen positiv zu gestalten.
Welche Rolle spielt da genau der Kulturrat, der ja auf der einen Seite eben so der Dachverband oder Spitzenverband der Kulturverbände ist, auf der anderen Seite ein klarer Lobbyverband, ist auch eingetragen im Lobbyregister. Da sieht man dann auch, dass sie ein Etat von rund 1,3 zerquetschte Millionen haben. Im Jahr 21 davon kommen fast ausschließlich die Mittel aus dem BKM, von der Beauftragten für Kultur und Medien.
Ja, weil der Deutsche Kultur ist ja vor 40 Jahren gegründet worden. Es war gar keine freiwillige Gründung, sondern die Bundesregierung damals hat gesagt, es muss auch bei euch, wie in allen anderen Bereichen, im Sozialbereich, im Umweltbereich, im Sportbereich, muss es auch im Kulturbereich einen Spitzenverband geben. Und deswegen wurden vor 40 Jahren, wenn man sogar will, massive Druck ausgeübt und gesagt, ihr müsst das jetzt gründen, sonst reden wir mit euch nicht mehr. Dann haben die Kulturverbände einen Verband gegründet und von Anfang an bekommen sie für ihre Beratungstätigkeiten öffentliche Mittel zur Verfügung gestellt. Wir bekommen dieses Geld, aber wir sind unabhängig. Das heißt, in unserer Beratung beraten wir im Bereich der Interessen unserer Mitglieder. 265 Bundeskulturverbände gehören dem Deutschen Kulturrat an. Musik, darstellende Kunst, Literatur, bildende Kunst, Design, Baukultur, Medien bis zur Soziokultur. Alles ist bei uns drin, Arbeitgeber wie auch Arbeitnehmer, Organisationen. Und unsere zentrale Aufgabe ist, das zu bündeln. Also was wollen wir denn überhaupt? Ja, also was wollen wir denn, dass die Politik Positives für den Kulturbereich tut? Und dann es auch zu sagen und dann auch zu versuchen, das politisch durchzusetzen, weil es hilft ja nichts. Wir hatten die Idee für dieses Neustart-Kulturprogramm, aber alleine die Idee haben, das ist wohlfeil, sondern sie müssen dann auch gucken, dass sie über das Parlament, über die Fraktionen, über die verschiedenen Ministerien eben auch versuchen, für diese Idee Mitstreiter zu gewinnen. Und das ist dann eben auch Aufgabe des Deutschen Kulturrates.
Kultur braucht öffentliche Förderung. Zu Gast in Tacheles war heute der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann. Sein jüngstes Buch trägt den Titel »Mein kulturpolitisches Pflichtenheft«. Erschienen ist es als Publikation des Kulturrats.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.